Ja, Amen. Wir möchten weitermachen in der Gemeinschaft von dieser Zeit über den erhöhten Christus und dass wir mit ihm eins sind. Und die heutige Mitteilung oder Versammlung geht ja nochmal über das Gebet. Und ja, was soll ich sagen? Es ist, möge der Herr wirklich mir Gnade geben, das auszudrücken, was in meinem Herzen ist. Das Gebet, über das wir hier Gemeinschaft haben, es ist in einem Zusammenhang zu sehen mit diesem erhöhten Christus. Und ich möchte nochmal den Hauptpunkt oder ein paar erwähnen. Ja, viele, viele Aspekte gehabt schon, viele Seiten gesehen. Das ist so, wie wenn du eine Stadtbesichtigung machst, du gehst hier in dieses Gässchen rein, in jene Straße rein, du siehst hier was Schönes, dort was Schönes. Aber es ist auch mal gut, wieder die Hauptstraße, die Hauptwege zu kennen und zurückzufinden. Und also alles gehört zusammen, aber es ist auch gar nicht schlecht, sich da nicht zu verlieren. Von dem Ersten, was wir gesehen haben, ist die Position des erhöhten Christus. Ja, unser Herr Jesus Christus, er hat eine Position, von der er aus aktiv ist. Nicht nur die er innehat, er hat einen Auftrag vom Vater bekommen und diesen Auftrag, diese Aufgabe führt er immer noch aus. Von seiner Position. Das ist eine andere Position, als er auf der Erde gedient hat. Jetzt dient er aus einer himmlischen Position heraus, dem Vater. Ja, es ist für das Werk des Vaters. Ja, und hat mit uns zu tun. Und dann haben wir auch gesehen, das Werk noch einmal betrachtet, etwas, diese Hauptseiten von dem Werk des erhöhten Christus, was er ausführt. Das hat mit dem Evangelium zu tun, aber auch immer im Blick auf Gottes Vorsatz. Es ist nicht nur auf den Bedarf der Menschen, sondern auf den Bedarf, den Gott hat. Also Gott hat das Evangelium verordnet, weil Gott einen Plan mit den Menschen hat. Ja, nicht weil es den Menschen so elendig geht und der jetzt unbedingt Hilfe braucht. Auch, natürlich auch. Aber die beste Hilfe haben wir, wenn wir in den Plan Gottes hineinkommen. Ja, also das ist eine Hilfe, die können wir uns nicht ausmalen. Es ist mehr als nur gerade mal ein bisschen Luft zu schnappen, um nicht zu ersticken. Es ist viel mehr. Gott nimmt uns mit hinein in seinen erhöhten Dienst, sage ich mal. In dem, was er vorhat. Und es hat eine Ausrichtung und ein Ziel. Und das ist der Aufbau des Leibes Christi, was heute praktisch das Gemeindeleben ist, was aufgebaut werden muss. Und dafür braucht er Menschen. Und diese Menschen zu gewinnen und dafür zuzubereiten, das ist nicht so ohne. Dafür hat er eine erhöhte Position. Er ist über alles gesetzt. Und wir als Gläubige haben eine Berufung, sind dazu berufen, in ihn hineinzuwachsen als dieses Haupt. Dann haben wir die Basis, dass die Gemeinde aufgebaut werden kann. Ja, es reicht nicht nur aus, gläubig zu sein. Es reicht nicht nur aus, die Bibel zu lesen. Es reicht nicht nur aus, ein gutes Werk für Gott zu tun. Sondern Gott möchte uns anleiten, in ihn hineinzuwachsen als dieses Haupt, das er ist. Über alles gesetzt, der über allem sitzt. Ja, er sitzt nicht nur da, sondern er zieht uns zu sich. Wie wir auch gestern an dem einen anderen Beispiel gehört haben, wie Jesus über das Wasser ging. Und dann sahen ihn die Jünger und Petrus als unser Vorbild. Er sagt, Herr, sage mir, ich komme zu dir. Ich will zu dir kommen. Unmöglich, ne? Und doch möglich. Und das Gemeindeleben, ich sag mal so, ich übertrage das mal. Das Gemeindeleben, wie der Herr es festgesetzt hat, geplant hat, wie er es haben möchte. Es ist unmöglich. Deswegen müssen wir ihn anschauen. Und er sagt, komm rüber. Komm her. war nicht nur rüber auf dem Wasser, er ist der Erhöhte. Er sagt, komm hoch, komm hoch. Ich bin auf dem Thron, ich bin über alles gesetzt. Ich bin in den Himmeln niedergesetzt. Epheser 1, ne, beschreibt das. Diese Kraft, die in diesem Christus gewirkt hat, der über alles aufgefahren ist, mit dem Ziel, dass die Gemeinde sein Leib gebaut wird. Also, uns fehlt manchmal so diese Sichtweise dafür. Also mir jedenfalls. Ja. Ich sehe es nicht immer so klar vor Augen. Deswegen ist gut, dass er uns die Schleier wieder wegnimmt. Durch Gemeinschaft und zu uns spricht. Sagt, sieh mich an. Ja. Herr, bist du es? Er sagt, ja, ich bin's. Herr, bist du das Haupt? Ja, ich bin's. Herr, bist du über allem? Ja, ich bin's. Und was dann? Komm rüber. Herr, ich will zu dir kommen. Ich will kommen. Ich will teilhaben. Ich will Anteil haben. Ist gut, so eine Haltung zu haben. Ist nicht anmaßend. Ja? Also vielleicht ist es anmaßend, aber es ist gut, so eine Haltung zu haben. Herr, ich? Wer, du? Ja, ich. Amen. Ich will mit dir eins sein als diesem erhöhten Christus, der über allem für den Aufbau der Gemeinde. Ja? Und in diesem Zusammenhang braucht es auch das Gebet. Das Gebet hier hat sehr viel zu tun, dass wir uns eins machen mit diesem Christus auf dem Thron. Es ist ein Ausdruck unserer Einheit mit ihm. Es ist unser Anteil an seinem Werk, eine Mitarbeit, eine Zusammenarbeit mit ihm. So, das Gebet ist oft mehr, als wir spüren oder empfinden. Es ist mehr. Also, das ist mein Anliegen für heute Morgen, dieses Mehr zu zeigen. Ja, ich will nicht das eine schmälern oder gering achten. Ja, und ich möchte einfach sagen, es gibt mehr, noch eine Ergänzung. Das Gebet ist immer gut, ist immer wichtig. Zu beten ist wichtig. Egal aus welchem Grund. Meistens haben wir nur den Grund, wenn wir einen Bedarf haben, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Sorgen haben. Bete, bete. Grübel nicht, denke nicht, bete. Klage nicht, bete. Ja? Für viele, ja, die Schulsituation mit den Kindern ist unmöglich, ja, Chefs sind unmöglich, Kollegen mobben einen, Krankheit, Geldsorgen, was auch immer. Was auch immer. Ja, es gibt so viele menschliche Leben, gibt es ja nur Probleme. Bete. Also, das Gebet ist deswegen wichtig, weil wir darin unser Herz dem Herrn öffnen. Und was der Herr möchte, ist unser Herz haben. Also der Herr möchte nicht unbedingt, ich sag's mal so krass, Entschuldigung, deine Probleme lösen. Aber er möchte dein Herz haben. Ja? So, wenn wir ihm unser Herz geben und ihm öffnen, dann hat der Herr was gewonnen. Unser Herz. Ob jetzt was gelöst wird, geändert wird oder nicht, ist zweitrangig. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber der Herr gewinnt unser Herz. Ja? Das macht etwas aus. Deswegen ist das Gebet wichtig, dass wir ihm unser Herz geben. Aber wir sollen da nicht stehen bleiben, immer nur unsere Bedürfnisse zu sehen, unsere Anliegen zu sehen. Ja, er ist der Erhöhte, er kann uns aus jeder Situation heraus retten. Er kann sogar Tote lebendig machen. Lob den Herrn. Es ist gut, aber wofür macht er das? Du denkst vielleicht, ja, weil er mich so lieb hat. Ja, er hat dich so lieb. Sogar so lieb, dass er manchmal auch gar nichts ändert, aber er hat dich trotzdem lieb, wenn er auch gar nichts ändert. Weil es nicht um diese Punkte geht, sondern er möchte uns gewinnen und zubereiten, um mit uns die Gemeinde aufzubauen. Und dafür braucht er unser Herz. Das Gemeindeleben, der Aufbau der Gemeindeleben geht über unsere Herzen. Mit unserem Geist und unser Herz. Geist und Herz. Ja? Der Inhalt ist der Geist, aber was wird zusammengefügt? Unser Herzen. Ja? Und glaub mir, ob du Probleme hast oder nicht, du hast ein Herz. Ja, und das kann zusammengefügt werden. Und wenn wir es nicht dem Herrn geben, dann haben wir das Risiko, dass unser Herz hart wird. Ja, also deswegen, dann klemmt es auch mit dem Aufbau der Gemeinde. Wir denken, ja, wir beten für den Vorsatz Gottes, dass wir dann denken, Herr, was ist dein Vorsatz für mich hier? Was hast du vor? Was soll ich machen? Soll ich das einkaufen oder jenes? Oder soll ich diesen Beruf wählen oder jenen Beruf? Was ist dein Vorsatz? Gottes Vorsatz geht oft drüber hinweg. Er sagt, ob du den Beruf nimmst oder jenen, ich will dich haben für den Aufbau meiner Gemeinde. Mit dem Beruf oder auch mit jedem Beruf. Ja? Das liegt nicht am Beruf, es liegt an meinem Herzen. Ja? Und unser Herz kann so schnell abgelenkt werden. Also unser Gebet oft, wenn wir beten, ist von unseren Bedürfnissen geprägt. Was ist, habe ich mich gefragt, wenn wir keine Sorgen haben? Kein Grund zu beten, ha? Wenn es uns so gut geht. Ach, meiner Seele geht so gut, so wohl. Kein Grund zu beten. Was soll man zur Gebetsversammlung kommen? Hab keine Probleme, hab keine Sorgen. Es gibt noch einen anderen Aspekt. Gott braucht unser Gebet. Mal weggeschaut von uns. Gott braucht unser Gebet. Ja? Weil er etwas vorhat, weil er einen Plan hat, den er ausführen will. Und wir sagen doch, wenn wir sagen, ja Herr, dann mach's doch. Warum tust du es nicht? Du bist doch Gott, doch nicht ich. Du bist allmächtig, ich doch nicht. Ja, Herr, wenn du es nicht tust, bitte, dann warte ich, bis du was tust. Was macht Gott? Er wartet auf uns. So, jetzt sind wir in so einem Wartestatus. Der Herr wartet auf uns, wir warten auf den Herrn. Der Herr braucht uns, um seinen Plan auszuführen. Ist nicht in unserer Vorstellung. Ja, warum soll ich beten? Ich habe kein Problem oder meine Probleme sind gelöst. Warum soll ich beten? Warum? Warum? Und wofür? Und Gott ist doch allmächtig. Und er ist allwissend. Wenn er das alles ist, allmächtig und allwissend, wozu braucht er jetzt unser Gebet? Ich habe komische Fragen. Tut mir leid. Also, ich habe mich sowas gefragt. Und wenn wir die Schrift lesen, wir werden merken, ja, Gott wartet wirklich auf unser Gebet. Er braucht es wirklich. Ja? Er kann alles, er weiß alles. Und er weiß, was er will. Ja, er weiß doch, was er will. Und doch macht er sich abhängig von unserer Zusammenarbeit. Und diese Zusammenarbeit beginnt mit Gebet. Ja, und zwar Gebet, dass wir uns um sein Interesse kümmern. Dass wir uns um sein Anliegen mal annehmen. Dass wir uns mal um seinen Bedarf kümmern. Gott, was ist dein Bedarf? Ja, ich weiß, du bist Gott, aber brauchst du was? Hast du Bedarf? Und Gott wird sagen, ja, sehr viel. Schön, dass du mal dran denkst und auch mal nachfragst. Ich bin immer dabei, dir zu dienen, dir zu helfen, alles zu machen. Aber schön, dass du jetzt auch mal nach mir fragst. Dich mal fragst, was brauchst du? Vater, was brauchst du? Vater, bist du zufrieden? Alleine das zu fragen, ist schon ein Gebet. Ja? Wir denken manchmal so an Formen, wenn wir über Gebet sprechen oder beten wollen. Wie schon gestern rauskam, so äußere Rahmen oder Formulierungen. Nein, öffne dein Herz und rede mit deinem himmlischen Vater. Vater, was brauchst du? Vater, wie geht's dir? Ja, warum nicht? Mal ganz ehrlich, so haben wir gestern gehört, er ist unkompliziert. Warum sind wir so kompliziert? Sei doch auch einfach unkompliziert. Vater, ich habe nie darüber nachgedacht, dass du was brauchst. Ich dachte immer nur, ich brauche was. Wir beide brauchen was. Okay, sag du mal, was brauchst du? Meinst du, er wird es dir nicht sagen? Meinst du, er hat Karte? Meinst du, Olaf, du erzählst hier Unsinn? Nein, wir lesen mal ein paar Verse, komm. Oh, hey Jesus. Matthäus 6, fangen wir mal an. Diese Verse, die ich in der Gliederung habe. Oh, hey Jesus. Matthäus 6, Vers 7 bis 9.
Und wenn ihr redet, sollt ihr nicht leere Worte wiederholen, wie die aus den Nationen, denn sie meinen, dass sie wegen ihrer vielen Worte erhört werden. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn ehe ihr ihn bittet, weiß Gott, euer Vater, was euch mangelt. Betet daher so.
Okay, bis dahin erstmal. Wir lesen nachher nochmal weiter. Ja? Wenn ihr betet, sollt ihr nicht leere Worte wiederholen, wie die aus den Nationen. Denn sie meinen, wegen der vielen Worte erhört zu werden. Es geht nicht um die Worte. Es geht ums Herz. Nicht um die Worte, es geht ums Herz. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn ehe ihr ihn bittet, weiß Gott, euer Vater, was euch mangelt. Ehe wir ihn bitten, weiß er schon, was uns mangelt. Ja? Und dann die Verse 31 bis 33, das können mal die Geschwister aus Karlsruhe lesen, die da im Versammlungsraum sind. Ich denke, das sind ein paar. Kapitel 6, Vers 31 bis 33.
Darum sollen wir nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles braucht. Trachtet aber zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles dazu gegeben werden.
Amen. Lob den Herrn. Ist nicht, dass der Herr nicht weiß, was wir brauchen. Er weiß es. Und nicht, dass er sich nicht drum kümmert. Er kümmert sich. Ist doch schön. Wie gesagt, er hat uns alle lieb. Habt keine Sorge. Ja? Und dennoch sagt er hier, betet. Warum denn, wenn er alles weiß? Wofür beten? Ja, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles braucht. Und dann trachtet aber zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Gott braucht Menschen, die nach seinem Reich trachten. Nach dem, was er plant, was er vorhat. Sein Reich, er ist auf dem Thron. Der Thron hat mit seinem Reich zu tun. Und er braucht Menschen, die sich mit ihm eins machen. Die sich auf seine Seite stellen. Und solche Menschen beten für das Anliegen Gottes, des Vaters. Woran merken wir, dass wir auf seiner Seite uns stellen? Indem wir im Gebet uns mit ihm eins machen. Wir auf seiner Seite. Ja? Oder auch, jetzt können wir auch die Verse lesen. Ich weiche mal ab von meiner Gliederung hier. Kapitel 6, Vers 9 haben wir angefangen. Ne? Betet ihr da so. Wir lesen ruhig nochmal 9 bis, wie lesen wir, bis 15, diese bekannten Verse.
Betet ihr daher so. Unser Vater in den Himmeln, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in eine Prüfung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Denn wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Übertretungen nicht vergebt, wird euch euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben.
Amen. Ich komme später nochmal auf diese Verse zurück, aber im Moment möchte ich das Augenmerk auf den Anfang richten. Ja, Gott weiß, was wir brauchen. Er kennt unseren Bedarf. Er kennt unsere Sorgen. Und das sagt er auch. Ja? Er sagt nicht, das ist mir egal oder komm ein andermal. Nein, er möchte auch, dass wir dies ihm bringen, durchaus. Aber in seinem Herzen hat er einen Wunsch. Und er möchte, dass wir diesen Wunsch als erstes aufgreifen. Er trachtet, wie heißt es, zuerst nach seinem Reich. Und das ist eine Frage von unserer Haltung, von unserem Bewusstsein. Das kann man nicht irgendwo selber produzieren. Das muss der Herr durch Gemeinschaft, die wir mit ihm haben, in unser Herz hineinlegen, hineinwirken. Herr, ich möchte so ein Herz haben, das zuerst nach deinem Interesse fragt, dass sich um dein Anliegen kümmert. Mach mich zu solch einem Menschen. Ja? Gib mir solch ein Herz, das wirklich, dem es wichtig ist, Herr, was hast du jetzt vor? Gott braucht solche Menschen, er braucht sie. Weil er, gegen Ende, wenn wir es sehen, weil er dann es umsetzen kann, was er möchte auf dieser Erde. Und der Feind steht dagegen. Der Feind will das verhindern. Der Feind, der Teufel, der weiß, wenn wir anfangen zu beten, stellen wir uns auf seine Seite. So will er uns erstmal ablenken oder ganz verhindern. Und beten ist keine so leichte Sache, wie wir manchmal sagen. Ja, wir beten natürlich, wenn wir Nöte haben. Aber wenn du mal fragst, wie ist unser Gebetsleben? Nur wenn wir Nöte haben. Und da kommen wir zusammen, wir können sehr viel reden, sehr viel austauschen. Ja, und dann sagen wir, okay, lass uns beten. Hat keiner was zu sagen. Kriegt keiner den Mund auf, oder? Ich weiß es nicht. So schwer, ja, so schwer. Das heißt, da ist etwas, was dagegen steht, das Gebet verhindern will. Da ist etwas. Ist der Feind auf der einen Seite, ja? Er steht dagegen. Auf der anderen Seite müssen wir auch lernen. Müssen wir auch üben. Uns mit Gott eins zu machen. Uns auf seine Seite zu stellen. Ja? Und dann sagt er, wenn ihr betet, betet ihr daher so, unser Vater. Unser Vater. Schon mal eine Änderung. Wir können lernen, ein bisschen umzudenken. Wenn ich sonst bete, bete ich. Ich fange mit ich an. Ich. Herr, ich habe hier ein Problem. Oh, Herr Jesus. Oder da, dieser hat ein Problem. Aber er sagt, fang mal so an. Mein Vater. Vater, mein Vater in den Himmel. In den Himmel. Ja? Dein Name werde geheiligt. Dein Wille geschehe. Dein Wille. Es ist nicht für mich, sondern für sich. Dein Wille, den du für dich hast. Gott hat einen Willen für sich. Herr, dein Wille geschehe. Was ist dein Wille? So, wir müssen erstmal seinen Willen noch kennen dann. Ja, was sein Wille ist, ist nicht nur, dass ich bete, Herr, dein Wille geschehe, und was jetzt geschieht, das ist jetzt dein Wille. Ich habe ja gesagt, dein Wille geschehe. Ich weiß nicht, was dein Wille ist, du weißt, was dein Wille ist, Herr, du musst ja wissen, was du willst. Herr, dein Wille geschehe. Das ist nicht diese Einheit, die er haben möchte. Ist gut, so zu beten, natürlich, bitte wieder nicht falsch verstehen, ist gut, immer zu beten. Ja? Aber der Herr möchte Menschen haben, die seinen Willen kennen und dann beten. Die wissen, was sein Wille ist. Es ist nötig. Er braucht solche Menschen. Und dann im Gebet machen wir uns eins damit. Sagen wir, jawohl, Herr, dieser, dein Wille, er geschehe. Wir hatten die Tage in Kolosser 1 die Verse gehabt. Kolosser 1, Vers 9. Ich mache jetzt so kleine Nebengästchen. Ich wollte eigentlich eine andere Linie haben, aber okay, Kolosser 1, Vers 9. Das hatten wir in der ersten Versammlung schon mal erwähnt gehabt. Aber das hat auch mit diesem Gebet zu tun, das Gott haben möchte. Da sagt Paulus, deshalb lassen wir auch nicht ab von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der völligen Erkenntnis seines Willens. Dass ihr erfüllt werdet mit der völligen Erkenntnis seines Willens. Also wir sollen Menschen sein, die seinen Willen kennen. Und zwar völlig kennen. Sogar völlige Erkenntnis seines Willens. Ja? Und dann können wir sagen, Herr, dein Wille geschehe. Herr, mach uns zu solchen Menschen, Herr. Menschen, die deren Herzen offen sind, die du füllen kannst mit deinem Geist, also mit geistlichem Weisheit und geistlichem Verständnis, um deinen Willen zu kennen. Was hast du vor zu tun? Was tust du gerade? Was tust du hier unter uns? In uns, mit uns, durch uns, für den Aufbau deiner Gemeinde, für den Aufbau und Ausdruck deines Reiches hier, dass dein Reich sichtbar wird. Ja, dass wir uns dann im Gebet damit eins machen. Und danach sagt er, und dann betet auch für euer tägliches Brot. Er sagt nicht, soll nicht dafür beten. Ja, bete auch. Aber er sagt ja, wie vorhin auch gelesen, trachtet zuerst nach dem Reich und danach wird alles andere, weitere schon geregelt. Oh, hey, das ist eine Übung. Ne? Müssen wir hineinkommen. Aber erstmal müssen wir dieses Bewusstsein haben. Gott, du brauchst das. Du brauchst mich als einer, der betet. Ja? Der sich im Gebet mit dir eins macht. Mit deinem Willen eins macht. Du brauchst mich. Gib mir solch ein Bewusstsein. Und dann mit dem Bewusstsein kommt auch dann die Haltung. Wenn ich nicht das Bewusstsein habe, dann ist es nur eine Form. Die Form bedeutet nicht viel. Dann mache ich es 3, 4, 5 Tage lang, dann ist es vergessen. Ja? Herr, gib uns allen solch ein Bewusstsein für dieses Gebet. Ja, und oft bei unserer Haltung ist es ja umgekehrt, wir beten zuerst für unser Bedürfnis und wenn das gestillt ist, dann sagen wir ja, okay, und was hast du jetzt noch auf deinem Herzen? Auch nicht schlecht. Also bitte jetzt nicht immer, ich muss immer achten, dass man das nicht missversteht, sagt man darf nicht und so, doch bete, bete, bete auf jeden Fall. Aber das Anliegen des Herrn sagt, komm, lass mal mich auch mal an die erste Stelle sein. Nicht immer nur du. Und manchmal hilft das. Ja, wenn wir uns mal vergessen. Mit all dem, was wir an Sorgen wirklich haben. Und die sind berechtigt. Ja? Nicht, dass sie nicht berechtigt sind. Aber mal dahinter lassen und erstmal gucken, Herr, was ist deine Sorge? Worum möchtest du dich kümmern? Ich möchte dann die Verse lesen, Matthäus 16, das ist hier im Punkt 1, A1, 16, Vers 19. Heißt es, Gott sucht betende Menschen als Mitarbeiter, um seinen Willen ausführen zu können. Matthäus 16, Vers 19 und 18, Vers 18.
Ich will dir die Schlüssel zum Reich der Himmel geben. Und was immer du auf Erden binden wirst, soll in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf Erden lösen wirst, soll in den Himmeln gelöst sein.
Amen. Lob den Herrn. Und Kapitel 18, Vers 18.
Wahrlich, ich sage euch, was immer ihr auf der Erde bindet, soll im Himmel gebunden sein. Und was immer ihr auf der Erde löst, soll im Himmel gelöst sein. Amen.
Das sind zwei Verse, mit denen viele Gläubige natürlich Schwierigkeiten haben, weil es gegen unser religiöses oder natürliches Konzept ist. Ja? Also unser Konzept ist, es geht zuerst von den Himmeln und dann auf die Erde. Ja? Wie gesagt, wer sind wir? Na, denken wir ja. Warum? Aber hier, in diesen zwei Stellen, es ist wirklich anders ausgedrückt und das stimmt auch. Es ist nicht eine Sache jetzt, dass man in die Theologie hineingeht oder in die Sprache und Griechisch und studiert und wie ist es zu verstehen. Und unsere Erfahrung mit dem Herrn, was er uns gezeigt hat über seinen Vorsatz, sein Reich auf diese Erde zu bringen, über seinen Vorsatz, die Gemeinde aufzubauen. Wenn wir das gesehen und berührt haben, wir sagen, das stimmt, diese Verse stimmen. Ja, Matthäus 16 geht über den Aufbau der Gemeinde. Und er sagt hier, und was immer du auf Erden binden wirst, soll in den Himmel gebunden sein. Was für eine Zusammenarbeit. Was für eine Stellung. Ja? Was für eine Mitarbeit der Herr von uns haben will. Was immer du auf Erden binden wirst, soll in den Himmel gebunden sein. Wie in Epheser 1 beschrieben, dieser erhöhte Christus ist als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Über jede Regierung, jede Namen, jede Gewalt. Also wir von unserer Haltung sagen, ja, Amen, aber in der Erfahrung haben wir noch zu wenig Zugang. Also mein Empfinden. Ja, Herr, einfach diese Haltung haben, zeigt, wie kommen wir in diese Erfahrung hinein, diese Wirklichkeit zu ergreifen. Es braucht unsere Haltung, dieses suchende Herz. Herr, ich möchte dieses Gebet mit den Heiligen entdecken. Und das ist auch nicht nur ein einzelnes Gebet, es ist auch dieses gemeinsame Gebet. Das Gebet der Gemeinde ist nicht zu unterschätzen. Ja, es ist der Gemeinde gegeben als Haupt über alles. Natürlich auch mein Haupt. Ja? Aber dieser Auftrag, diese Vollmacht, das ist eine Vollmacht, hat mit dem Thron zu tun. Hat mit dem erhöhten Christus zu tun. Ja, der Herr vertraut so sehr auf unsere Zusammenarbeit, in dieser Einheit mit ihm im Geist zu sein, eins zu sein, dass er sagt, was immer du, was immer ihr bindet, ich sage Amen dazu. Wir binden und der Himmel sagt Amen. Das ist doch wunderbar. Der, ja, das ist eine Erfahrung, wo der Herr uns aufruft. Weißt du, wie auf dem Wasser, er steht da und sagt, komm. Und wie reagieren wir? Oder er steht da erstmal, aber wie reagieren wir? Sagen, ja Herr, ich will in diese Erfahrung hineinkommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das aussehen wird. Das ist unvorstellbar. Es scheint unmöglich. Aber auf dein Wort hin machen wir es eins mit dir im Gebet. Ja? Kapitel 18, ja genauso, Vers 18. Was immer ihr auf der Erde bindet, soll im Himmel gebunden sein. Und was immer ihr auf der Erde löst, soll im Himmel gelöst sein. Oh, Herr Jesus. Ja, das ist eine gewisse auch mit einer Ehrfurcht, finde ich, verbunden. So eine gewaltige Aufgabe. Aber die betrifft nicht uns persönlich, sondern als Gemeinde. Ja, wie der Herr, wo der Herr uns beruft für den Aufbau der Gemeinde, mit ihm zusammenzuwirken und diese Einheit mit dem Thron, mit dem Himmel zu haben. Und diese Einheit kommt durchs Gebet. Als allererstes, ja, indem wir in unserem Gebet uns eins machen mit seinem Reich, werden wir diese Einheit entdecken mit ihm. Ja, und der Herr wird ausführen können. Er hat einiges vor, was er ausführen möchte. Und das sehen wir dann auch in den Apostelgeschichte. Ich habe die nächsten Verse Vers 2, hier viele Verse aus Apostelgeschichte genannt. Die Geschwister in Karlsruhe sind ja auch da eine Weile schon drin in der Gemeinschaft, die sie haben. Können das bestätigen, wir alle können es bestätigen. Wir haben alle Apostelgeschichte schon gelesen. Aber eine Sache ist zu lesen, das andere ist, dass der Herr durch dieses Wort auch zu unseren Herzen spricht. Und diese Verse, die lese ich jetzt nicht im Einzelnen durch, aber die zeigen, dass das Wirken Gottes auf dieser Erde sehr einhergeht mit dem Gebet, das er bekommt, das er findet. Ja? Wenn immer Menschen, die beten, Apostelgeschichte 4, ist die Gemeinde, die betet und Gott reagiert. Ja? Die Erde erbebt. Ach doch, komm, ich lese nochmal einen Vers. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Aber wir können es hier zusammenlesen, ja? Und als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Amen. Wann geschah das? Als sie gebetet hatten. Als sie gebetet hatten. Sie waren zusammen, um zu beten. Da gab es Widerstand. Ja, sie haben sich nicht einschüchtern lassen. Sie haben sich zum Thron gewendet. Sich eins gemacht mit dem erhöhten Christus. Und Gott hat es bestätigt. Durch Erdbeben, durch den Geist, den er austeilt, durch den Freimut, den er gibt. Und das Wort wurde geredet. Ja? Und das sehen wir die ganze Schrift hindurch. Hier in der Apostelgeschichte, diese Begebenheit. Der Geist bewegt sich in Einheit mit dem Gebet der Heiligen, der Geschwister. Sie beten, der Geist wirkt, Gott bestätigt das. Er rettet die Menschen, er führt und lenkt die Wege, er baut die Gemeinden auf. Wenn keiner da ist zu beten, kann Gott nicht wirken. Also wenn wir nur für unsere Anliegen beten, kann Gott in seinem Vorsatz nicht vorangehen. Wie will er es machen? Wir sagen, Herr, tu doch, ja, wieso bringst du keinen? Ja. Warum werden keine Menschen errettet? Warum wird das Gemeindeleben nicht weiter aufgebaut? Im Gegenteil, wir haben nur Probleme miteinander. Ich übertreibe jetzt. Aber beten wir. Was ist, wenn Probleme sind im Gemeindeleben? Wir reden mehr. Ja? Wir reden miteinander über die Probleme. Aber Herr, beten wir für seinen Vorsatz, für seinen Willen, für sein Vorhaben. Reden geht schnell. Bewirkt aber nicht immer was. Ja? Aber beten braucht der Herr, unser Gebet, gemeinsam, persönlich, gemeinsam für seinen Vorsatz, für den Aufbau. Dass er hinzutut und rettet und aufbaut. Er braucht uns für sein Wirken. Und dann Punkt B, wir müssen aber auch lernen zu beten. So, dies ist etwas, wie ich erwähne, wie wir auch merken, diese Art des Gebetes muss man lernen. Das fällt uns nicht zu, das ist nicht in unserem natürlichen Menschen. Ja? Und um zu lernen, braucht man immer eine Bereitschaft. Also wenn ich nicht bereit bin zu lernen, ist alles wertlos. Ja, wenn ich nur was machen muss, dann werde ich nie irgendwo den Abschluss kriegen. Aber wenn ich ein Interesse habe und lernen will, ist eine ganz andere Sache. Ja? Und dieses Gebet muss man lernen. Weil es nicht dem natürlichen Menschen entspricht. Auch die Nationen beten, haben wir ja gelesen. Die Nationen beten auch. Das Gebet, was der Herr von uns haben möchte, ist ein anderes, als wie die Nationen beten. Ja? Und die Nationen, glaube ich, die reden auch viel, damit es ihnen besser geht und gut geht. Aber wir möchten beten, dass der Herr sein Reich auf dieser Erde weiter hervorbringt. Ja? Und dass er zubereitet, dass er wiederkommen kann. Er braucht unsere Mitarbeit. Ja, nicht, dass wir als Christen warten, Herr, wann kommst du und wie sind die Zeichen der Zeit und wo geschieht politisch etwas. Wir können das beurteilen, machen unsere Häkchen dran. Das ist nicht unsere Vorbereitung und Zubereitung, sondern Herr, wir möchten mit dir im Gebet einstehen. Mach uns bereit, lehre uns. Ja? Lukas 11, Vers 1. Lukas 11, Vers 1. Was steht da? Kommen die Jünger zu ihm. Das ist die Parallele eigentlich zu Matthäus 6. Aber ich finde das so gut, weil es da heißt. Und es geschah, als er an einem Ort betete. Da sagte einer seiner Jünger zu ihm, als er aufhörte, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. So, sie haben gesehen, wie der Herr Jesus gebetet hat. Sie waren dabei. Jesus hat gebetet. Und die Reaktion ist, Herr, lehre uns auch zu beten. Glaub mir, in dieser Zeit haben alle gebetet irgendwo. Das heißt sogar die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie standen an den Ecken und haben gebetet, an den Straßenecken. Du konntest sie sehen, du konntest in den Tempel gehen, hast Menschen gesehen, die gebetet haben. Ja, du hast genug Gelegenheiten gehabt, irgendwo dabei zu sein. Aber sie haben gemerkt, als Jesus betete, das war irgendwie anders. Oder? Wieso sagen sie sonst her? Lehre uns beten. Ja, wir brauchen auch diesen Wunsch. Ja, lehre uns beten. Also ich habe diesen Wunsch. Also ich merke, ich habe da durchaus viel zu entdecken. Ja, nur schon zu zweit. Lob den Herrn. Ja, sogar zu dritt schon. Amen. Ja, die Haltung. Herr, lehre uns beten. Nicht nur zuzuschauen, Zuschauer zu sein, sondern als Beter sind wir Teilhaber. Als Beter sind wir Mitarbeiter. Sind wir Partner. Ja? Und lehre heißt, es geht doch nicht gleich. Du machst Fehler. Jeder, der lernt, macht Fehler, oder? Ist doch normal. Und was machen wir dann? Entmutigt sein? Nein. Halleluja, wir wenden uns und üben weiter. Übung macht den Meister. Ah, apropos Meister. Da gibt es in Lukas 6 einen Vers. Aber den habe ich doch irgendwo aufgeschrieben. Weiß gar nicht jetzt wo. Lukas 6, doch Vers 40. Das ist Punkt 1 da, der erste. Als Jünger lernen wir von unserem Herrn, der auch im Gebet geübt war. Genau. Lukas 6, Vers 40. Was steht da? Nein. Kurzer Vers. Ein Jünger ist nicht über seinen Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird wie sein Lehrer sein. Ein Jünger, ja, ist nicht über seinen Lehrer. Aber jeder aber, der vollendet ist, wird wie sein Lehrer sein. So, wenn wir sagen, Herr, lehre uns beten, dann sind wir die Jünger. Er lehrt uns. Ich glaube, er ist bereit, auch uns heute zu lehren. Auch heute ist er bereit, uns zu lehren. Lehre uns beten. Und wenn er vollendet ist, wird er wie sein Lehrer sein. Wir sind Teilhaber. Wir sind Partner, wie er. Nicht mehr weiter Lernende. Wir machen aber Fehler. Jeder, der lernt, macht Fehler. Ja, aber die Lehrjahre gehen weiter. Nicht kündigen, nicht aufgeben, nicht weglaufen. Ja, sagen wir, Herr, okay, war nichts. Vielleicht komme ich her noch dazu, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Aber wenn wir merken, war nichts, frag den Herrn, warum war es nichts? Woran hat es gelegen? Es geht nicht um eine Formalität, es geht nicht um ein Schema. Es geht um diese Gemeinschaft mit dem erhöhten Christus auf dem Thron, um mit ihm eins zu sein. Ja, und da möchte der Herr uns alle hineinbringen, ja, mit ihm da teilzuhaben. Und das ist das Gebet so entscheidend. Also, Herr, warum ist hier, wo muss ich was üben, wo müssen wir was lernen, wie sieht es aus? Wir lernen voneinander, ist auch so. Das ist so eine Klasse, ach, wir lernen voneinander. Der eine hat diese Erfahrung schon gemacht, nehme ich doch gerne an. Der andere eine andere Erfahrung. Und insgesamt lernen wir gemeinsam, dieses Gebet zu entwickeln. Er wird nicht mehr sein als sein Lehrer, aber er wird wie sein Lehrer sein. Wie war denn Jesus? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist.
Friedlich und demütig. Friedlich und demütig.
Ja, er war vieles, ne? Mein Punkt, er hat gebetet. Er hat gebetet. Warum hat er gebetet? Hat er so viele Probleme gehabt, die er dem Vater bringen musste? Ich frage mal so, ja? Also, ich habe mich gefragt, warum betet er? Und es ist einige Stellen hier, da wird es erwähnt. Ja? Ich habe sie hier erwähnt über die Verse von Lukas oder Matthäus. Auch wieder gestern, er ging auf einen Berg und betete. Und seine Jünger waren mit ihm. Er ging auf einen Berg und betete. Früh am Morgen, als es noch dunkel war, ging er an einen einsamen Ort und betete. Warum? Muss Jesus beten? Der muss aber viele Probleme gehabt haben. Also, es heißt sogar, er blieb die ganze Nacht über im Gebet zu Gott. Gibt es eine Stelle? Er blieb die ganze Nacht. Weißt du, wenn ich bete, ich habe mein Herz ausgeschüttet und befreit und Herr, ach, ich weiß, dein Wille soll geschehen, ich bin ganz eins mit deinem Willen und dann gucke ich auf die Uhr, 5 Minuten, 5 Minuten, Amen, Herr, alles klar. Es geht nicht um die Worte, die Zahl der Worte, klar, ja, aber es geht um eine Gemeinschaft. Der Jesus hätte gesagt, Vater, wir sind sowieso eins und du weißt alles und ich bin eins mit dir, Amen, Amen. Aber er blieb die ganze Nacht über im Gebet. Aber wenn ich mit einem Bruder telefoniere, wenn ich den Rolf anrufe und telefoniere, ja, ich denke, das waren nur 5 Minuten. Ja, sagt meine Frau wieder, du hast aber wieder 1 Stunde telefoniert mit dem Bruder. Auch ein Beispiel nur. Es war nicht Stunde, es waren nur 40 Minuten. Ja, da habe ich so viel zu sagen, Gemeinschaft zu haben, so viel Gemeinschaft zu haben, so viel. Aber ich komme zum himmlischen Vater. Meine Probleme, ich habe zum Glück nicht so viele, schnell erledigt. Oh, Vater, Amen. Möge der Herr uns anrühren, wegschauen von uns, hinschauen auf den Erhöhten. Und dass er uns in uns eine Bereitschaft schafft, mit uns mit ihm eins zu machen. Ja, lest mal das. Er hat eine Versammlung gehabt am Meer, hat dann zu einigen gesprochen, hat sie gespeist. Die Versammlung war vorbei. Weil er schickt die Jünger weg mit dem Boot. Geht schon mal, fahrt schon mal. Was macht er? Er ging alleine auf den Berg und betete. Er betet. Also wir beten meistens vor einer Versammlung. Dann beten wir. Ist sie vorbei? Okay, vorbei. Versammlung vorbei. Lass uns reden. So, der Herr ist so anders, oft als ich es bin. Als wir es sind. Mir geht es nicht um eine Form, aber ich möchte ein Bewusstsein, wenn es geht, irgendwo ja, anstoßen. So, Herr, zeige mir, um welches Gebet geht es denn? Welches Gebet geht es dir, dass du deine Vollmacht auf dieser Erde sichtbar machen kannst? Ja? Und eine große Vollmacht ist, dass Menschen das Leben Gottes empfangen. Das hat mit Vollmacht zu tun. Leben auszuteilen. Ja, und die Gemeinde aufzubauen, hat mit Vollmacht zu tun. Ja. Oh, Herr Jesus. Wir müssen lernen zu beten. Ja? Seine Gemeinschaft mit Gott, seinen Willen zu suchen. Seinen Willen zu suchen, ja. Ich komme zu dem Vers, dem bekannten Stelle in Matthäus 26, Verse 36 bis 45. Da gibt es eine Stelle, die zeigt, finde ich, auch etwas. Das ist vor der Kreuzigung. Geht ja der Herr Jesus nochmal auch ins Gebet. Matthäus 26, Verse 36 bis 45. Ja, ich lese mal für euch vor. Dann kommt Jesus mit ihnen zu einem Ort namens Gethsemane und spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich dorthin gegangen bin und gebetet habe. Also nochmal, der hat nicht nur Zeichen und Wunder getan, der hat nicht nur gepredigt und gelehrt, er hat gebetet. Auch da, für mich, ein Zeichen des Gebets ist immer die Basis für das Wirken des Vaters. Ja, das Gebet ist die Basis. Nicht unsere Fähigkeit, nicht unser Eifer, nicht unsere Pläne, nicht unser Organisieren können. Ja, wie perfekt wir was organisieren und durchziehen können, bedeutet nichts. Das Gebet. Ja. Und dann nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich und begann, in Betrübnis und Angst zu geraten. Auch der Herr hatte Angst und Betrübnis. Er hatte hier tatsächlich Sorgen. Ja, der hat keine Betrübnis, keine Angst. Hatte er. Da sagte er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: So konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Also wachen ist auch gleichbedeutend mit beten. Und es ist tatsächlich so, wenn wir beten möchten, werden wir plötzlich alle so müde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Wenn wir eine Gebetsversammlung einberufen, wo uns Dienstagabends eher in der Woche, ach, wir sind ja alle so kaputt. Jetzt sich aufzumachen, zur Gebetsversammlung zu gehen. Also, ja, ich kann ja auch zu Hause beten. Ist erstaunlich. Ja? so schwach, so milde, so kaputt. Berechtigt hier, berechtigt der Hintergrund. Ich kann sagen, ja, sollen sie doch zusammenreißen. Nein, sie waren wirklich erschöpft. Und dennoch sagt er, betet. Ja? Gut, wir haben jetzt heute noch diese super, super Service, dass wir uns im Zoom einklinken könnten, wenn wir mitbeten wollten. Aber selbst das auch Computer anmachen. Dann sagen sie, naja, ist er doch an. Aber wir machen andere Dinge. Und dann Mikro anschalten und beten. Ach, es gibt tausend Gründe, die uns hindern. Aber Petrus ging es auch nicht anders. Aber der Herr bleibt dabei, wacht und betet. Wacht und betet. Dies gehört zusammen, wacht und betet. Damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber erstmal muss der Geist willig sein. Ja? Unser Geist ist sehr entscheidend. Und dann heißt es ja, wir haben ja gelesen, wie er sagte hier, nicht mein Wille geschehe, auch da unten heißt es dann nochmal, ja, dass er sagte, das geschehe dein Wille. Ja, und der, wenn der Herr betet, Herr Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, dann ist es oft anders, als wenn wir so einen Ausdruck im Gebet äußern. Wenn wir das sagen, dann heißt es meistens auf unserer Seite, ich weiß es auch nicht. Aber ich möchte mit dir eins sein. Aber hier, ich bin sicher, Jesus wusste genau, was der Wille des Vaters war. Und er wusste auch, was sein eigener Wille war. Also er wusste, er war klar. Und Gott braucht solche Mitarbeiter, die eine Klarheit haben. Was ist dein Wille? Kann durchaus sein, dass ich einen anderen Willen habe. Ist ja nicht das Problem. Also diese Ehrlichkeit und Offenheit ist wichtig. Herr, ich mache mich eins mit deinem Willen. Herr, und lass uns nochmal Gemeinschaft haben. Geht's auch anders? Und geht's nicht so? Ja? Wir sind oft zu religiös in unseren Gebeten. Der Herr sucht diese Gemeinschaft, diese Einheit, diese Teilhabe. Aber es setzt voraus, dass wir auch seinen Willen kennen. Und Herr, stärke uns, deinen Willen zu kennen. Jesus wusste genau, was der Wille des Vaters ist. Er wusste das. Deswegen konnte er sagen, dein Wille geschehe. Ja. Möge er uns einfach diese Ausrichtung geben, auch nach seinem Willen zu suchen, ihn zu kennen. Auch bei, er hat hier dreimal gebetet. Er hat nicht einmal gebetet und gesagt, okay Vater, ich kenne ja deinen Willen, dann Schluss. Er hat nochmal gebetet und dann nochmal gebetet. Sag, Herr Jesus, warum betest du denn dreimal? Kennst du nicht den Willen des Vaters? Sag doch einfach Amen. Es war diese Gemeinschaft, sich eins machen mit dem Segen des Werkes Gottes. Und die andere Stelle ist von Paulus, der da von den Boten Satans da geschlagen wurde in seinem Fleisch. Das ist da in Korinther beschrieben. Ich habe die Stelle hier auch erwähnt. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Darum auch, damit ich durch die überwältigenden Offenbarungen nicht zu sehr erhoben werde, ist mir ein Dorn im Fleisch gegeben, ein Bote Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich nicht zu sehr erhoben werde. Um deswillen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir wiche. Und er hat mir zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Am allerliebsten will ich mich deshalb meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi über mir zähltet. So, er hat auch dreimal gebetet. Und Gott hat gesagt, nein, dieser Bote Satans bleibt. Auch da, gegen unser Konzept. Hey, Herr, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht zulassen, dass Satan mich hier quält. Und doch, er kannte den Willen Gottes. Das ist der Punkt. Wir gucken auf diese äußeren Umstände, auf die äußeren Situationen. Du musst mich doch heilen. Herr, du musst mich doch heilen. Er sagt, muss ich nicht. Und dann? Ja, dann gehe ich nicht mal mit dir voran. Doch, ich will mit dir weiter vorangehen. Ich möchte eins sein mit dir. Und wenn der, dieser Bote Satans, wenn der dabei sein muss, soll er sehen, wie ich Gott diene. ich möchte dir ein Zeugnis sein. Mit oder ohne Schwierigkeiten. Mit oder ohne Probleme. Ja, ich bin hier für dein Reich. Ja, und nach dreimal beten war er klar. Ja, da würde ich sagen, da war er am Anfang nicht so klar. Aber er hat gebetet. Hat zweimal gebetet, hat dreimal gebetet. Und wenn wir beten, spricht Gott auch. Wenn wir nicht beten, kann Gott schlecht sprechen. Aber dann spricht Gott, komm, stopp, hör auf. Es reicht. Ja? Also, mir geht es um diesen Punkt, seinen Willen auch zu erkennen. Nicht religiös zu sein, weder eine andere Richtung, sondern in Gemeinschaft zu sein und ehrlich zu sein, offen zu sein und seinen Willen kennenzulernen, dass er zu uns sprechen kann. Ja? Auch wenn es gegen unser religiöses Konzept sein sollte. Sag, Herr Amen, wenn es dein Wille ist, okay, du hast gesprochen, Geschwister haben es bestätigt, durch die Gebete, durch die Gemeinschaften. Amen, Herr. Wir sind eins mit dir, wir gehen weiter voran. Wir lassen uns dadurch auch nicht aufhalten. Ja? Nicht ablenken. Ja, lernen zu beten. Und dann, unsere Gebete sind ein Gefäß für das Räucherwerk, das zu dem Thron aufsteigt. Oh, Herr Jesus. Ja, lob den Herrn, das ist das, was wir erwähnt haben, diese Einheit zwischen Erde und Himmel. Dass diese Einheit kommt über unsere Gebete. Und wir haben diese Verse ja in Offenbarung in der Winterkonferenz gehabt. Und wir lesen mal diese Stelle noch einmal. Kann man jemand lesen, online ist? Offenbarung 5, Vers 8.
Als es die Schiffrolle nahm, fliehen die vier lebendige Wesen und die 420 Ältesten nieder vor den Lamm. Und jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Rauchwerk, welche die Gebete der Heiligen sind.
Amen. Wir haben die goldene Schalen voll Räucherwerk, welche die Gebete der Heiligen sind. Die Gebete werden hier verglichen mit goldenen Schalen. Also eine goldene Schale. Also Gold ist immer ein Bild für das Göttliche, was von Gott kommt. Und wenn wir so eine Haltung haben, das Gebet zu lernen, zu entwickeln, uns eins zu machen in seinem Vorhaben, in seinem großen Plan, den er hat, den er heute auch im Kleinen ausführt. Ja, ein großer Plan für die Ewigkeit wird hier im Kleinen ausgeführt. Aber er braucht dafür unser Gebet. Und wenn wir das üben, es kommt mehr und mehr, es wird vom Geist geleitet und vom Geist gelenkt und gereinigt und geheiligt. Ja, von unseren eigenen Konzepten und Ideen. Und da kommt was Goldenes, entsteht was Goldenes. Ja, das ist für mich ein Prozess, nur durch die Übung gemeinsam zu entwickeln. Ja? Am Anfang bin ich vielleicht so selbstzentriert in meinen Gebeten und dann nach ein paar Monaten oder Jahren, was ist passiert? Keine Ahnung. Ich bin so Christus-zentriert in meinen Gebeten. Ja, auf ihn ausgerichtet. Und dann sagt, hier heißt es, das sind Schalen, die hier gebraucht werden. Gebete der Heiligen. Und dann Kapitel 8, Vers 3 bis 6. Haben wir das hier? Wollen wir nochmal lesen? Mhm. Ja? Okay. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar. Der hatte ein goldenes Räuchergefäß und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, der es geben sollte zu den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde.
Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben.
Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit zu posaunen. Amen. Diese goldenen Schalen, die Gebete aller Heiligen, werden benutzt, dass Gott seinen Vorsatz hier zu Ende ausführen kann, vollenden kann. Ja, das löst vom Thron eine Reaktion aus. Dass auf Erden gebunden wird, zum Himmel gebunden. Es löst oder gelöst, beides. Ne? Das löst aber dann eine Reaktion in den Himmel aus. Gott wartet auf diese Gebete der Heiligen. Und ich möchte doch noch darauf hinweisen, auf diese Stelle in 2. Mose. Könnt ihr nach Nachmittags lesen, wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt. 2. Mose 17, da gibt es einen Abschnitt. Die meisten oder viele kennen diesen Abschnitt. Ich habe jetzt Luther-Übersetzung hier. Da ist es ab Vers 8 bis zum Ende dort. Also 2. Mose 17, ab Vers 8 bis 16. So, da wird beschrieben, wie das Volk Israel bedrängt wird. Da kommt Amalek und kämpft gegen Israel. Ja? Und Mose spricht zu Josua, hier, erwähle Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Ja, Amalek ist ein Bild auf das Fleisch, was immer gegen Gott ist. Ja, und Mose sagt, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Aber das ist nicht alles, dass er sagt, zieh aus und kämpfe. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Ja, und Mose, Josua tat, wie Mose ihm gesagt hat, kämpfte gegen Amalek. Mose, Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Ah, finde ich gut. Gingen auf die Höhe des Hügels. Auch ein Bild, dass wir in unseren Geist hineingehen. Ja. Und was macht er dort? Er hat nicht nur den Stab in der Hand, sondern wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. So dieses Emporheben der Hände ist ein Gebet, ein Zeichen, dass er betet. Er steht vor Gott ein für diesen Kampf. Ja, er betet. Obwohl Gott Amalek besiegen will, braucht es noch dieses Gebet. Es braucht noch dieses Einstehen. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Er will austilgen, aber es liegt an uns, dass es geschieht. Gott hat seinen Willen, aber es geschieht an unserer Mitarbeit, dass dies geschieht. Und die Mitarbeiter zwei Seiten hier, einerseits im Tal zu kämpfen, im Geist. Der Geist und das Fleisch liegen miteinander im Streit, immer. Ja? Wir kämpfen im Geist gegen das Fleisch, gleichzeitig das Einstehen auf dem Hügel, das Gebet im Geist für diesen Kampf. Ja? Und dann Vers 15, und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach, die Hand an den Thron des Herrn. Ich weiß nicht, wie es Elberfelder heißt. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Also, die Hand an den Thron des Herrn. Ach, wunderbar. Das ist unser Dienst im Gebet. Die Hand an den Thron des Herrn. Ja, um mit dem Herrn diesen Krieg da auszuführen. Amen. Okay, jetzt haben wir auch den letzten Punkt damit auch berührt. Den Feind, gegen den Feind zu stehen. Ja, in diesem Gebet. Ja, es ist nicht nur, dass wir aktiv sind und viel machen, sondern es ist dieses Einstehen im Gebet dahinter. Ohne dies kann Gott seinen Vorsatz nicht ausführen, obwohl er es will. Ja? Und wir stellen uns auf Gottes Seite und machen uns eins. Amen. Mit ihm, mit seinem Vorsatz, durch unser Gebet. Lobt den Herrn, der braucht unser Gebet und er soll es bekommen. Amen. Ja.